Business und Mensch, Ihr Podcast für eine attraktive Unternehmenskultur. Business und Mensch, neue Ideen, neue Impulse aus Leidenschaft für Unternehmen. Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein.
Im Rahmen der Podcast-Serie Business und Mensch vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein bin ich heute zu Gast bei Jules Banning, Agile- und Startup-Coach und Pitch-Trainerin. Frau Banning, Ihre Berufsbezeichnung, das waren jetzt eine Menge Anglizismen und für einige unserer Hörerinnen und Hörer auch Begriffe, die Sie noch nie gehört haben oder schon mal gehört haben, aber nicht ganz einordnen können. Fangen wir mal an mit Agile und Startup-Coach. Was verbirgt sich hinter dieser Berufsbezeichnung oder anders gefragt, wie würden Sie Ihre Tätigkeit beschreiben?
Unter Agilität versteht man ja die Beweglichkeit und Wandelbarkeit von Unternehmen in ihrer Unternehmenskultur, in ihren Arbeitsweisen, aber auch in der Nutzung ihrer Arbeitswerkzeuge. Dabei unterstütze ich Teams in großen und kleinen Unternehmen, einfach schneller und effizienter zu arbeiten. Das ist die eine Seite, das ist der Agile-Coach. Und der Startup-Coach ist der, ich helfe jungen Gründerinnen und Gründern dabei, ihre Startup-Ideen zu entwickeln, mit besonderem Fokus darauf, diese auch gut präsentieren zu können, und deswegen bin ich Pitch-Trainerin.
Und darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Zu den Zeiten, als ich selber vor ziemlich genau 25 Jahren Gründungsberatung gemacht habe, war es so, dass die Deutschen im internationalen Vergleich eher zurückhaltend waren, was die Bereitschaft angeht, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Damals hieß es, die Deutschen sind eher sicherheitsorientiert und scheuen das finanzielle Risiko, was mit einem Start-up einhergeht. Bei der Abwägung Chance-Risiko wurde vor allen Dingen auf das Risiko geschaut. Wie beurteilen Sie mit Ihrer Erfahrung als Startup-Coach die Situation heute? Sind wir hier in Deutschland immer noch vor allem Risikovermeider statt Chancensucher? Wie präsentiert sich die Gründerszene in Ihrer Wahrnehmung jetzt, hier und heute im Jahre 2023?
Meiner Meinung nach wird es immer spannender und immer mehr Leute haben Lust zu gründen. Man sieht das auch in der Entwicklung und auch in den Studien, die erhoben werden, zum Beispiel dem Deutschen Startup-Monitor, dass es immer mehr werden, und es werden vor allen Dingen auch immer mehr Frauen. Also ich merke das ja auch in den diversen Programmen, wo ich unterwegs bin, dass es diverser ist mittlerweile und dass es natürlich auch immer mehr Bewerbungen und Startups bzw. Startup-Gründerinnen gibt.
Es kann ja auch sein, dass viele junge Menschen nicht nur das Risiko zu gründen scheuen, sondern sie es vor allem deshalb nicht als eine Option zu einem sicheren, abhängigen Arbeitsverhältnis ansehen, weil das gar nicht als Option auftaucht, weder in der Schule noch später in der Berufsausbildung oder im Studium. Teilen Sie diese Ansicht, und wenn ja, was müsste sich da ändern?
Ja, also ich glaube, das ist so ein, ja, ich würde nicht sagen Generationenproblem, aber jede Generation ist ein bisschen anders. Ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, als ich mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, da war es noch so, musste sich bewerben, musste man ordentlich einreichen. Es gab ganz, ganz viele andere Bewerber. Heute hat sich das so ein bisschen gedreht. Und auch die Ansprüche der Generation oder die Erwartungen der Gen Z hat sich verändert. Die streben nach mehr Flexibilität, nach mehr Selbstverwirklichung, auch im Beruf. Ich glaube, das ist ein Grund, warum auch mehr gegründet wird. Aber das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es mittlerweile herausfordernder wird, für Unternehmen entsprechend Fachkräfte zu finden, weil man muss sich da als Unternehmen oder als Arbeitgeber dann auch ein bisschen mitwandeln und mit der Generation gehen, die irgendwie gerade dann beherrschend ist für unsere neuen jungen Professionals, wie man so gerne sagt.
Sie hatten es ja gerade erwähnt, Gen Z. Sie, Frau Banning, haben ja den Kontakt durch Ihren Beruf zur jungen Gründergeneration in der Beratung in sogenannten Pitch-Trainings. Hier und heute geht es um das Thema Female Startups und um die jüngere Generation potenzieller weiblicher Unternehmerinnen bzw. hochqualifizierter weiblicher Fachkräfte der sogenannten Generation Z. Vielleicht können wir erstmal klären, wer oder was ist denn die Generation Z? Von welchen Jahrgängen sprechen wir denn hier?
Es ist natürlich ein bisschen schwierig, das trennscharf zu unterscheiden, aber die meisten sprechen darüber, dass es so ab 1995, also Mitte der 90er losgeht und dann bis 2010. Das ist die Generation Z. Das ist die erste Generation, die mit dem Smartphone komplett aufgewachsen ist. Ich gehöre ja noch zur Gen Y, die noch so analog mit aufgewachsen ist, noch CD-Player oder Walkman in der Tasche haben. Ich glaube, das ist jetzt der wichtigste Unterschied. Also 1995 bis 2010.
Wenn wir von Startups reden, dann meinen wir vor allem kleine und mittlere Unternehmen, also sogenannte KMUs. Das heißt, das Risikokapital ist relativ übersichtlich und man fängt erstmal klein an. Es gibt, was viele gar nicht wissen, viele Möglichkeiten der Unterstützung, wenn man eine Geschäftsidee realisieren will. Workshops, Mentoringprogramme, Förderstipendien bis hin zu Crowdfunding-Programmen und günstigen Mikrokrediten. Können Sie uns da mal einen groben Überblick verschaffen? Welche Möglichkeiten gibt es da aus Ihrer Erfahrung?
Oh ja, es gibt eine ganze Menge und es werden noch immer mehr. Also ich finde das total toll, dass Wirtschaftsförderungen, Kompetenzzentren, Universitäten, Fachhochschulen und so weiter sich jetzt diesem ganzen Thema Startup annehmen und dort natürlich auch viel Bildungsarbeit schaffen. Das ist natürlich das auf der einen Seite, weil wir müssen natürlich erstmal klären oder den Gründerinnen und Gründern beibringen, dass man erstmal testen muss, ob die Idee, die man hat oder das Problem, das man lösen will, so gelöst werden kann. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten der Finanzierung, die so breit sind, wenn wir jetzt hier genauer darauf eingehen. Aber ja, es gibt Förderprogramme hier in NRW. Wir haben das NRW-Gründerstipendium, aber auch zum Beispiel das Exist-Förderprogramm bundesweit. Aber wie gesagt, auch von der NRW-Bank ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten für Wandeldarlehen zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch die klassischen Investitionsrunden, ne, durch Business Angels oder Venture Capital Fonds.
Venture Capital Fonds, das müssen Sie mal kurz erläutern. Was ist das?
Ich mache es mal ganz einfach. Es werden Gelder von Leuten eingesammelt, die investieren wollen, die natürlich daraus eine Rendite ziehen wollen. Dieses Geld wird gesammelt und dann gibt es Leute, die dieses Geld verwalten und das in Startups investieren, das dann für diejenigen, die Geld in die Fonds pumpen, dann auch hinten raus was Ordentliches rauskommt. Natürlich ist Startup immer sehr risikoreich, weil man weiß natürlich nie, schafft es das Startup. Aber natürlich, wenn man Geld von einem Venture Capitalist bekommt, ist man meistens auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Das heißt, natürlich wird da auch mal Geld verbrannt, aber nicht ganz so viel.
Wenn man eine Idee für ein Startup hat, scheitert es oft daran, dass man sein Vorhaben gegenüber Fördermittelgebern, Kreditgebern, möglichen Teilhabern, das hatten Sie ja gerade erwähnt, nicht überzeugend präsentieren kann. Ein sogenannter Pitch ist ja genau das, eine Ideenpräsentation. Sie sind Pitch-Trainerin. Zunächst mal, wen pitchen Sie denn, beziehungsweise wer sind Ihre Kunden?
Ja, meine Kunden sind Gründerinnen und Gründer, die gerade anfangen, die entweder noch ganz am Anfang stehen oder schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch Teams aus Unternehmen, die vielleicht auch gerade neue Projekte ins Leben rufen. Also das ist ganz vielfältig. Ich habe auch schon mal mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich möchte mich jetzt bewerben, ich würde mal gerne so einen persönlichen Pitch erarbeiten. Sowas kann man natürlich auch machen.
Wie sieht denn so ein Pitch inhaltlich aus, ohne jetzt alle Ihre Geheimnisse, Ihrer Beratung zu verraten? Was sind die vielleicht 2, 3 wesentlichen Elemente, die die Präsentation einer Geschäftsidee attraktiv machen für die Zielgruppe?
Also ich spreche immer gerne vom Storytelling. Also man sollte Geschichten erzählen und am besten, man muss ja den Leuten auch so die Thematik ein bisschen nahe bringen. Das heißt, man geht am besten immer so vom Problem oder von einem Trend, einem Bedürfnis aus und geht dann in die Lösung und fügt dann natürlich noch ganz viele weitere relevante Informationen hinzu. Kommt natürlich darauf an, mit welcher Zielgruppe man spricht, aber man sollte es halt so einfach und kurz wie möglich halten, nicht zu komplex machen und versuchen natürlich auch Emotionen zu wecken, Interesse zu wecken bei den Zuhörenden. Das ist ganz wichtig.
Stichwort Fachkräftemangel. Sie beraten ja nicht nur junge UnternehmerInnen in spe, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen darin, wie diese die heiß begehrten Fachkräfte, hier in unserem Kontext vor allem junge Frauen mit akademischem Hintergrund, für sich als Arbeitskräfte gewinnen können. Was raten Sie denen? Was sollte man beachten, wenn man als KMU zum Beispiel junge Akademikerinnen gewinnen, entwickeln und binden möchte? Welche Kriterien spielen da eine besondere Rolle?
Ganz wichtig ist, da kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung sprechen, auch wenn ich jetzt nicht Gen Z bin, aber das ist natürlich das Thema Vereinbarkeit mit der Familie, dass man da Flexibilität hat, weil natürlich sind wir das Geschlecht, was die Kinder gebärt. Das heißt, wir brauchen auch eine gewisse Auszeit. Ich glaube aber auch, dass Frauen Unternehmen das sehr zugute halten, wenn man dann die Möglichkeit hat, wieder zurückzukommen oder in Teilzeit zurückzugehen. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Und allgemein auch die Flexibilität in der Arbeit. Habe ich die Möglichkeit für Homeoffice? Bekomme ich vielleicht auch Unterstützung, was Kindergartenbeiträge oder Ähnliches angeht? Ich glaube, auf solche Dinge guckt vor allen Dingen die Gen Z ganz stark. Aber wie gesagt, ich merke das auch bei mir und meinen Freundinnen, dass wir dann natürlich auch bei der Berufswahl oder bei dem, was wir tun, auch darauf achten. Ich habe mich ja in dem Falle selbstständig gemacht, weil ich die ein oder andere Schwierigkeit da leider hatte, weil die Unternehmen teilweise einfach noch nicht so weit sind. Es ist nicht damit getan, einen Obstkorb auszugeben und einen Kickertisch im Büro zu haben, sondern man muss da besonders auf diese Themen achten. Jetzt ist zum Beispiel ganz aktuell in den Medien vielleicht auch noch hier zu erwähnen, ein sehr spannendes Thema aufgekommen, und zwar der große Konzern Merck, die sich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie den Kinderwunsch von Familien oder insbesondere Frauen unterstützen möchten, also für ihre Mitarbeiterinnen. Und die finanzieren zum Beispiel Kinderwunschbehandlungen, aber auch auf der anderen Seite die Möglichkeit, Eizellen einfrieren zu lassen, um vielleicht nicht jetzt in die Familienplanung zu gehen, sondern später. Das ist natürlich auch etwas in Zukunft, womit man sicher die eine oder andere Arbeitnehmerin locken kann, aber auch langfristig binden kann.
Diese Podcast-Serie fokussiert sich ja vor allem auf das sogenannte Female Empowerment, also die Stärkung der Rolle von Frauen in Unternehmen. Entweder, wie wir gerade schon gesagt haben, in Form von Female Startups, also dass Frauen ein Unternehmen gründen, oder Posten als Führungskräfte in einem schon bestehenden Unternehmen bekleiden. Nun beraten Sie ja hochqualifizierte junge Frauen der jüngeren Generation, Akademikerinnen, genau in diesem Bereich. Können Sie da bestimmte Erwartungen an die Selbstständigkeit bzw. Berufstätigkeit herausfiltern, die einerseits typisch für diese Generation Z, andererseits typisch für junge Frauen sind?
Also ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, ist das Thema Flexibilität, wann kann ich arbeiten, wie kann ich arbeiten. Dann natürlich auch besonders für weibliche Führungskräfte, aber natürlich auch Startup-Gründerin ist dieses Thema, sich auch Aufgaben oder Rollen teilen, die man hat. Ich glaube, das kommt auch immer mehr, ja? Also dass sich eine Führungsposition quasi geteilt wird. Es gibt zwar auch sehr, sehr viele Solo-Gründerinnen, aber auch sehr, sehr viele, die halt gemeinsam gründen und sich dann auch tatsächlich fair abwechseln. Aber allgemein ist, glaube ich, dieses Streben nach Selbstverwirklichung, nach Flexibilität einfach das, was so ein bisschen die Gen Z auszeichnet, ne? Also nicht mehr sich kaputt zu arbeiten, auch eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Wenn ich mir da die Generation meiner Eltern angucke, die sich noch richtig kaputt gearbeitet haben. Mein Vater habe ich teilweise nur von hinten gesehen. Meine Mutter war auch selbstständig, bin viel bei meinen Großeltern gewesen. Was ich jetzt nicht kritisiere, ganz und gar nicht. Ich mache es gerade auch so mit meinem Sohn. Aber da sieht man schon, das wandelt sich. Das habe ich halt auch gemerkt als Führungskraft, wenn ich mit gerade jungen Frauen gesprochen habe, dass die einfach da ganz andere Wünsche und Erwartungen an einen Arbeitgeber haben, als ich sie zum Beispiel noch hatte oder gar meine Eltern.
Das ist der Generationsaspekt, aber gibt es denn aus Ihrer Erfahrung grundsätzliche Unterschiede, wie beispielsweise Frauen gründen im Gegensatz zu Männern oder was Frauen als Führungskräfte für Ansprüche haben im Gegensatz zu Männern?
Also ich glaube, Frauen gründen anders. Erstmal gründen sie in der Regel andere Geschäftsmodelle, sind sehr viel auf Geschäftsmodelle fokussiert, die wertschaffend sind, also irgendeinen gesellschaftlichen nachhaltigen Wert schaffen. Das ist, glaube ich, der Unterschied auf der Seite.
Da ist ja oft von Impact die Rede.
Genau, ich wollte jetzt das Wort vermeiden, deswegen habe ich wertschaffend gesagt. Also sehr, sehr viele Impact-Startups sind genau von Frauen gegründet. Frauen versuchen immer sicherer zu sein, bevor sie wirklich ein Unternehmen gründen. Da sind Männer anders. Die gehen schneller, sage ich jetzt mal, zum Notar, gründen ein Unternehmen, geht dann vielleicht auch schneller baden. Was natürlich nicht heißt, dass Frauen-Startups nicht auch scheitern können. Das ist so das eine. Und ich glaube, bei weiblichen Führungskräften ist es oft so, dass Frauen auch anders führen, ihre Mitarbeiter. Also, dass es wirklich darum geht, wie in der Familie ein Team zu bilden, wo sich jeder unterstützt. Man versucht nicht, so viel Konkurrenzkampf aufkommen zu lassen. Das lässt sich nie ganz vermeiden. Und wir sind als Menschen alle unterschiedlich. Also, es kann genauso ein Mann emotional führen und sehr aufs Team gehen, das will ich so gar nicht sagen, und eine Frau genau das umgekehrt machen. Aber ich glaube, das sind so die beiden Unterschiede, die ich wahrgenommen habe in meiner Erfahrung.
Abschließende Frage. Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein unternimmt ja einiges, um das soeben beschriebene Female Empowerment, also die Stärkung von Frauen in Unternehmen, voranzutreiben. Netzwerkarbeit, Mentoringprogramme, Zusammenarbeit mit Hochschulen. Hier zu nennen beispielsweise die Innovation Sprints, von denen Sie ja auch schon einen moderiert haben. Wie schätzen Sie denn den Bedarf an diesen sogenannten Female Editions ein, also Angeboten, die sich speziell an junge Frauen richten? Wird da genug getan oder ist das noch ausbaufähig?
Also Luft nach oben ist, glaube ich, immer. Ich glaube aber, dass sich Frauen oft noch in solchen geschlossenen Formaten einfach wohler fühlen, weil sie irgendwie keine Angst oder keine Scheu haben, auch vielleicht etwas zu sagen. Da können wir noch was machen in Zukunft, aber es wäre natürlich schön, wenn wir in Zukunft, egal welches Geschlecht man ist oder mit dem man sich identifiziert, dass wir alle gemeinsam zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ein guter Weg für die Gesellschaft. Wir müssen nicht sagen, Frauen oder Männer oder irgendwer anders, sondern irgendwann alle gemeinsam. Aber ja, ich glaube, bis wir da sind, brauchen wir noch ein paar mehr dieser Female Editions, um einfach auch mehr Sicherheit und Vertrauen den Frauen da draußen zu geben.
Frau Beining, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Business und Mensch, Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein für Duisburg und die Kreise Kleve und Wesel. Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein der Stadt Duisburg, eines der 16 Zentren in Nordrhein-Westfalen, gefördert vom Gleichstellungsministerium des Landes NRW.